Eine Challenge. Ich packe sämtliche Filme für heute in einen einzigen Satz. Hey, Dust Bunny, return to Silent Hill and send help. My daughter is a zombie. Zumindest habe ich gedacht, das ist alles in einem Satz, bis Eve kurz vor der Anmoderation gesagt hat, ich habe ja noch Primate gesehen, lass noch Primate draufpacken. Ich so, nein! Ich weiß nicht, wie ich den Affen da reinbringen soll, aber der ist auch noch drin. Eine Gemeinsamkeit gibt's, es sind alles mehr oder weniger Horrorfilme, schrecklich Horrorkomödien. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr wilde Mischung. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich behaupte, der schlechteste Film des Jahres ist da drunter dabei. Welcher es ist, sage ich noch nicht, aber ich lege mich hier und heute darauf fest. Ich kann es sogar in Zahlen beweisen, aber dazu kommen wir gleich. Herzlich willkommen beim Potpourri, eurem bunten Potpourri an besonders merkwürdigen Filmen mit merkwürdigen Filmtiteln hier bei Nerd und Kultur.
Hallo Marco, und Fairness halber, Primate hatten wir vorher schon abgemacht. Ich war nur, vergessen, ja, Stock einzutragen.
Du hast mich daran erinnert, dass ich es vergessen habe,
einzutragen. Oh Mann, wir haben echt viel gesehen und die heutige Episode, die wird wild. Und ich habe keine bessere Überleitung als we're in the shit now. Fangen wir an, ziehen wir das Pflaster ab, reden wir über Return to Silent Hill.
Du weißt noch gar nicht, wie ich Return to Silent Hill finde. Ich finde, ein Film heute ist sehr, sehr gut. Einer der besseren Filme, die ich dieses Jahr bis jetzt gesehen habe. Das klingt so komisch, Ende Januar, aber ich habe schon relativ viele Filme dieses Jahr gesehen.
Es ist nicht Return to Silent Hill, das weiß ich jetzt schon, weil sonst trollst du oder bist Hardy.
Ich wollte gerade sagen, Hardy hat 4 von 5 Sternen auf Letterboxd gegeben. Also, ich saß im Film und habe mich gefragt, wo es herkommt. Und hier und da habe ich gedacht, ah ja. Ja, da sitzt Hardy, der, als er letztes Mal bei uns im Podcast war, ja auch sehr von irgendwelchen lange verbotenen Horrorfilmen geschwärmt hat. Da habe ich gesagt, ja, dieser Mensch gibt dem Film 4 von 5 aus irgendwelchen Gründen. Dieser Mensch wählt Super Mario Brothers von 1994?
1990 meine ich.
Nein, später. Ich glaube 93, 94, ich wette.
Du wettest? 94. Um was?
Naja, nichts wette ich. Um die Ehre, das reicht.
Warte.
Man findet nämlich jetzt nur den neuen Film und den nächsten Film, wenn man es googelt. Keiner denkt an den alten Film. Warte, ich hab's. Jetzt muss ich nur noch das Jahr finden. Das steht hier nicht dabei. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen?
1993.
Siehst du, sag ich doch. So, worauf ich hinaus will, Hardy hat hier und da einen merkwürdigen Filmgeschmack. Wer den Film als die beste Videospielverfilmung aller Zeiten wählt, in der heutigen Zeit, also wenn er es 93 gewählt hätte, okay, hätte ich gesagt, immer noch weird, aber okay, es ist dein Filmgeschmack. Gibt nicht so viele Alternativen, aber er hat es letztes Jahr auf der Gamescom gemacht, vom Livestream-Publikum mit Bea in einer. Bea war dabei, Sebastian war dabei. Warst du dabei auf der Bühne, als ihr dieses
passiert ist? Nee. Ich war im Publikum.
Also das war schon merkwürdig. Ich war auch im Publikum und Hardy, Grüße gehen raus, aber dein Filmgeschmack ist weird. Mein Filmgeschmack zu Return to Silent Hill ist, ich lege mich fest, es ist einer der schlechtesten Filme des Jahres. Es ist für mich jetzt schon der schlechteste Film des Jahres. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme den 29. Januar. Nichts daran wird etwas ändern. Und ich kann dir auch sagen, warum es höchstwahrscheinlich so ist, weil das liebe ich an Letterboxd. Ich habe nachgesehen. Für diesen Film ist der halbe Stern auf Letterboxd erfunden worden. Es gibt nicht so viele Filme, denen ich das gebe. Und turns out, seit ich Letterboxd benutze, und das ist bestimmt schon seit 10 Jahren oder so, keine Ahnung, ich track auch nicht alles, aber ich habe nachgezählt, ich habe bisher nur 9 Filmen einen halben Stern gegeben von 5. Und 3 davon sind geil. Also das ist Madame Web, das ist Plan 9 from Outer Space, das ist Cats. So, das sind so die Art von Filme, die kriegen einen halben Stern, aber die liebt man trotzdem und die guckt man trotzdem. Alle anderen sind der Bodensatz der Filmgeschichte. Von Aliens vs. Predator Requiem bis Matrix Resurrections und Fantasy Island. Oh, stimmt, ich habe Fantasy Island gesehen. Kennst du den noch?
Nee.
Von 2020. Warte mal, der war von, ich glaube, der Regisseur ist gar nicht so unbekannt. Jeff Wadlow, naja, weiß ich gar nicht mehr. Aber da waren ein paar bekannte Gesichter dabei. Der war richtig schlimm. Da habe ich auch versehentlich ein Embargo gebrochen, unwissend, dass es ein Embargo gibt, weil mir keiner ein Embargo gegeben hat. Ist ja auch egal. Bei Silent Hill ist das nicht der Fall. Den haben wir auch ein bisschen früher gesehen. Und bevor ich ihn gesehen habe, war das Embargo schon weg. Ich wusste, er ist nicht gut. Ich wusste es wegen der Überschrift eines Videos, das ich bewusst nicht gesehen habe, wegen diesem Podcast, dass er nicht gut ist. Ich wusste von Kollegen bei der GameStar, dass er nicht gut ist. Ich hatte keine Ahnung, wie schlecht er ist.
Ja, also ich war schockiert. Also ich war schockiert, dass die Level, dass der Level dieses Films überhaupt als Film zählt und als Kinofilm zählt. Ich kenne YouTube-Fan-Videos, Fanfilme mit einem Budget von einem Apfel und einem Ei, die besser sind als das. Ich kenne Berlin Tag und Nacht Episoden, die besser sind als das. Ich habe körperlich gelitten. Ich war auch komplett so in Disbelief. Ich habe die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt. Das kann nicht der echte Film sein. Das ist so ein fetter Prank. So irgendwann ab einem gewissen Punkt kommt ein Typ ins Bild und macht und jetzt kommt der echte Film. Weil das ist ja nicht mal ein Throwback zu den beschissenen Videospielverfilmungen so aus den späten 90ern und frühen 2000ern. Das ist ein Level an Scheißigkeit, das ich echt so nicht kenne. Also, das ist für mich, ich gebe dir da komplett recht, die Überschrift ist nämlich bei mir jetzt schon der schlechteste Film des Jahres. Ich denke ja. Ich denke wirklich ja. Also da muss, also wenn es echt noch schlechtere Filme gibt, dieses Jahr leben wir in der Hölle. So, weil.
Du meinst in so einer Art Vorhölle, die nicht aufhört und sich immer wiederholt?
Ja, aber auch einfach ein. Was ich damit meine, ist, es ist ein Film, worum geht der? Um Sachen. Und das ist, und da fängt es schon an. Das ist ein so verwahrlost zusammengeschnittener Film. Ja. Wo nichts kohärent ist. Und ich weiß, Teil davon ist auch in die Story mit reingewoben. Aber ab einem gewissen Punkt, Leute, das ist jetzt auch so eine Announcement an euch da draußen, wenn ihr Filmschaffende seid, droppt nicht Acid, bevor ihr so einen Film macht. Macht es nicht. Ohne Spaß. Also, ich sag nee zu Klee. Und seid auf jeden Fall nüchtern, während ihr Filme produziert. Das ist total wichtig, weil ja, euer Drogenfilm, vielleicht genießt ihr den kurz, aber ihr könnt dem Rest der Welt es nicht zumuten. Also, ich kenne obskure Videos, die früher liefen auf MTV, wenn man eingeschlafen ist vor der Glotze und um 3 oder 4 Uhr morgens, dann liefen solche obskuren Horror-Musikvideos Gothic von irgendwelchen Leuten, die sich gerade richtig geil fanden. Und die waren immer so weird und auch ein bisschen makaber, aber die waren so sinnbefreit. Du hattest das Gefühl, die wollen jetzt edgy sein. Das in Spielfilmlänge ist Silent Hill 2 oder ist Return to Silent Hill. Und ich muss auch dazu sagen, der Film basiert ja auf einem PlayStation 2 Spiel. Mhm. Und das Einzige, was akkurat ist, ist, dass sie die Grafik haben von PlayStation 2. So. Also, allein diese Effekte, es ist ja gruselig. Es ist wirklich gruselig. Space Jam mit Michael Jordan wirkt auf einmal wie Avatar. So, nee.
Wir müssen gleich auch sehr im Detail darüber reden, weil ich finde, das Bemerkenswerte an Return to Silent Hill ist, this movie needs to be studied. Ich hatte gehört, wie schlecht er ist. Ich hatte mir keine Vorstellung, wie schlecht er ist. Das liegt auch daran, weil er anders schlecht ist als andere schlechte Spieleverfilmungen.
Ja, 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 ja.
Also, es ist auch bemerkenswert, weil Christoph Gans ist ja auch der Regisseur von Silent Hill aus den Nullerjahren und der galt lange Zeit als eine der besten Videospielverfilmungen überhaupt, als eine sehr hommagige Videospielverfilmung, die nicht die Spiele mit Füßen tritt und perfekt da reinpasst. Und das hier ist das Gegenteil davon. Und es ist derselbe Regisseur und es ist 20 Jahre später. Und wie konnte das passieren? Da gibt es viele Details, auch das CGI. Es reicht nicht, glaube ich, zu sagen, das ist schlechtes CGI. Das reicht nicht, um das zu fassen, was hier das Problem ist. Es reicht nicht, nur auf die Schauspielerei rumzuhacken. Ich habe da so ein paar Ideen dafür. Aber bevor wir dazu kommen, muss man dazu sagen, dieses CGI ist aus Deutschland. Hauptsächlich. Ich weiß nicht, war dir das klar? Mir war nicht klar, dass der Film zum Großteil in Deutschland gedreht ist.
Mir war es klar, als ich die Credits gesehen habe. So,
ja,
aber
ja.
Ey, trotz allem, erneut, ich wette, wenn es CGI in irgendeiner RTL 2 Reality TV gibt, sieht es vergleichbar aus. Also, das ist wirklich wie du gesagt hast, Bodensatz. Und Christoph Gans, der hat doch Pack der Wölfe gemacht.
Der ist geil. Aber der hat auch schon dem CGI zu sehr vertraut. Das ist das Einzige, was ich bei Pack der Wölfe nicht mag, dass Christoph Gans damals schon gedacht hat, ich mache jetzt einen geilen Genrefilm, der voll nach Hollywood aussieht. Die meisten Leute, die den in Deutschland sehen, wissen gar nicht, dass der aus Frankreich ist in Wirklichkeit, der Film. Die denken, das ist ein Hollywood-Film, weil der so geil ist, auch so geil besetzt ist, so eine tolle Spannung hat. Spannung übrigens gibt's hier gar nicht in Return to Scientist.
Nein,
null Spannung. Wie das zusammenpasst, verstehe ich einfach nicht. Außer, dass er in Pack der Wölfe nicht sehr gut darin war, das CGI zu verstecken oder sparsam einzusetzen oder nicht full frame ein schlecht generiertes Monster einfach in die Kamera zu halten. Also man hätte da schon ahnen können, gib dem Mann nicht zu viel Computertechnik. Lasst ihn Regen in Zeitlupe zeigen und wie jemand andere Leute verprügelt in coolen Kostümen. Lasst ihn das machen. Lass die Leute davon reden, wie schlimm der Wolf ist, den man nicht sieht. Aber zeig uns nicht diesen Wolf. So, don't do it. Und hier war das genau anders. Ich muss dich da direkt an der Stelle fragen, hast du denn den Original Silent Hill Film gesehen?
Nein. Aber ich weiß das, aber Leute, den wirklich gerne mögen. Und dass der ein kleines Kult-Following hat, das weiß ich.
Oh, ich glaube, wir waren uns noch nie so einig, auch was den Background angeht, weil ich auch nicht. Okay. Ich habe gehofft, dass du den gesehen hast, weil du hast ihn bestimmt gesehen und dachte ich. Und jetzt weiß ich natürlich, du hast wahrscheinlich die Spiele nicht gespielt, oder?
Ich habe das erste Spiel damals gespielt.
Ja. Da hast du mir doch schon was voraus. Siehst du, diesmal tauschen wir die Rollen, weil ich bin ja eher der Gamer von uns beiden. Aber ich habe tatsächlich nie wirklich Silent Hill gespielt. Das ist immer an mir vorbeigegangen. Jetzt schändlicherweise erst recht, weil der zweite Teil, der als eines der besten Horrorspiele aller Zeiten gilt, oder zumindest eines der wegweisendsten, und auf dem zweiten Teil basiert hauptsächlich dieser Film. Fast ganz auf dem zweiten Teil. Er hat ein paar Elemente aus den anderen Spielen, aber an für sich basiert er auf dem zweiten Teil. Ich habe das nie gespielt, aber ich behaupte, als jemand, der es nicht gespielt hat und kein Let's Play dazu gesehen hat oder so, war ich trotzdem gut vorbereitet. Ich musste einen kleinen Shoutout an Gregor geben von den Rocket Beans. Den hast du auch kennengelernt auf der Gamescom letztes Jahr. Gregor, ich hab immer den Plauschangriff damals gehört. Und die hatten tolle Essays. Das waren eigentlich schon Essays. Das waren nicht einfach Talks, das waren Essays über Silent Hill. Und ich habe die alle gehört, obwohl ich die Spiele nicht gespielt habe. Und dadurch wusste ich alle Plot-Twists, ich wusste die Motivation der Figuren, ich weiß, was daran so faszinierend ist, ohne es wirklich gespielt zu haben. Also bin ich heute natürlich der Blinde, der über sein Lieblingsporno redet. Aber Silent Hill, das hat was bewegt und das hat viel gemacht und das hat gezeigt, was Videospiele auch sein können, nämlich Kunst. Und deswegen dachte ich, wenn das eine Adaption davon ist, von Christoph Gans, selbst wenn das CGI scheiße ist, selbst wenn er sich verheddert, das kann nicht so schlimm sein. Das geht einfach nicht. Der kann ja nicht die Motive komplett verdrehen. Turns out kann er doch. Also auch die Motive, auch jede Motivation, das ist ganz, ganz, ganz weit vorbei am Original. Willst du kurz erklären, worum es eigentlich geht, was die Handlung ist von dem Spiel, quasi auch von dem Film?
Also im Film geht es um Typen, der seine Geliebte verloren hat und kriegt aber eine Nachricht von ihr aus Silent Hill, dass sie sich dort anscheinend befindet. Und dann geht er dorthin, um nach ihr zu suchen, obwohl sie lebt sie nicht. Ah, man weiß ja nicht. Und Silent Hill ist weird und parallel ist der Typ weird. Und dann haben wir einfach nur einen Szenenablauf, wirklich einen verwahrlost hingeschissenen Szenenablauf. Und nein, ich weiß, wenn es einen nicht zuverlässigen Erzähler gibt oder Protagonisten. Mhm. Nein, ich rede wirklich von einem wild zusammengeschusterten einer Ansammlung, einer Kette an Szenen, die zusammen 0-0 Sinn ergeben. Und dann gibt's ab und zu paar, also so 2D-Animationen, die dich gruseln sollen. Und die machen dann.
Also unterschnitten ist das sehr viel von Flashbacks.
Ja.
Was auch komisch ist, weil das hat natürlich auch nichts mit dem Spiel zu tun. Das Spiel glänzt ja in seiner Darstellung des Horrors durch Einsamkeit. Du gehst durch eine vernebelte Stadt, du weißt nicht, was vor sich geht, du siehst obskure Figuren und du hast einen unzuverlässigen Erzähler als Spielfigur. Du merkst, sie ist unzuverlässig. Und das hat auch viel mit der Twistigkeit des Ganzen zu tun. All das ist sehr oberflächlich angekratzt in dem Film Und die Einsamkeit wird völlig zerstört dadurch, dass du ganz viele Talking Heads hast. Du hast ganz viele Flashbacks, du hast eine Parallelhandlung mit einer Psychologin, die die ganze Zeit mit ihm telefonieren will. Das hat alles nichts mit den Spielen zu tun. Selbst dieser Okkultismus, der da dargestellt wird, hat nichts mit dem Spiel zu tun. Im Spiel ist es auch so, Mary ist seine Frau. Das klingt jetzt wie ein ganz banaler Unterschied, aber es ist überhaupt kein banaler Unterschied, ob es nur um eine Ex-Beziehung geht oder ob das deine Ehefrau ist, die du suchst. Die Frau fürs Leben, der du immer noch verbunden sein solltest. Und das macht ganz viel mit der Figur. Und das hat das alles nicht. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, es ist ja ein Horrorfilm, es ist ein Horrorspiel. Ich habe mich 0,0 gegruselt und dabei hat Silent Hill eine unglaublich schneidende Atmosphäre. Du musst diesen Nebel schon durchschneiden. So dick ist diese Atmosphäre. Und das hast du im Film halt gar nicht. Du hast 2 Jumpscares, an die ich mich erinnern kann. Ich kann mich eigentlich sogar nur an einen von denen erinnern. Ich weiß, es gab 2. Und der funktioniert nur, weil er so out of the blue boo ist.
Ja.
So, also nicht mit dem Dialog boo machen. Und das war's. Also da schrickst du, weil dein Urinstinkt sagt, oh mein Gott, ich werde gerade angegriffen. Und das war's. Und der ganze Rest ist, hast ja das CGI angesprochen beim Horror. Also wenn du den Fehler machst, ein Monster zum ersten Mal zu zeigen, mach nicht full frontal in der Totalen das ganze Monster und es ist auch noch schlecht animiert. Auch noch bei einem Monster, wo du dich fragst, warum ist da jetzt nicht jemand in einem Kostüm und du retuschierst einfach nur die Arme weg, was das Ganze viel effektiver gemacht hätte. Stattdessen hast du eine Animation, die nicht fertig wirkt. Und das ist das Erste, was du davon siehst. Und ab dann macht dir das Monster natürlich auch keine Angst mehr. Da kann es das coolste Design aller Zeiten gewesen sein. Und die Sachen sind eigentlich cool designt, weil sie aus dem Spiel genommen sind. Aber im Spiel hat das ja eine ganz andere Wirkung, als du es in diesem Film hast.
Absolut, absolut. Und also ich erinnere mich noch ans erste Spiel. Ja? Mhm. Du hast ja nicht gespielt, ne?
Nee, aber auch da kenne ich die Handlung.
Also im ersten Spiel, wenn du da so in Silent Hill ankommst, weil du über Atmosphäre sprichst, ja, du kommst ja quasi von so einer sonnigen Atmosphäre nach Silent Hill und die spielen auch ganz clever damit, weil es ist mal leicht nebelig und je weiter du gehst, desto nebliger wird es und du siehst nichts mehr. Du siehst wirklich nichts mehr und dann bist du halt als Spieler auch am Punkt, boah, ich will nicht weiterlaufen. So, weil da kann ja jetzt gleich irgendein Hurensohn kommen und mich anschreien oder so, das will ich nicht. Und das ist richtig unheimlich. Und hier sieht es einfach aus wie in so einem Gothic-Musikvideo. Es sieht die ganze Zeit aus wie so in so einem Billo-MTV-Video. Weißt du noch, die Leute, die sich lustig gemacht haben über diese Dimension im Stranger-Things-Finale und gesagt haben, das sieht aus wie im Linkin-Park-Video? So ähnlich sieht dieser ganze Film aus, nur wirklich die Qualität von so einem Linkin Park Video.
Selbst in einfachsten Szenen in der Straße oder so merkst du, dass es irgendwie uncanny, nicht echt.
Ja, ja.
Ich dachte im Film die ganze Zeit, es ist Greenscreen, weil ich hatte immer das Gefühl, ich sehe die Umrandung an den Haaren. Es ist wirklich Greenscreen, es ist der Wetterbericht, den ich gerade sehe. Turns aber out, das meiste von haben sie in Bayern gedreht, in der sogenannten Hyper Bowl. Und Schande, Asche auf mein Haupt, Schande über mich, ich wusste nicht, dass es diese Hyper Bowl überhaupt in Bayern gibt. Kennst du das?
Nö.
Das ist die größte LED-Leinwand für Film- und Werbespot-Drehs in ganz Deutschland. In Europa. Das ist quasi Stagecraft. Das ist The Volume. Das ist in Bayern. Das ist eine Stunde weg von München oder so. Und da steht das Studio. Und da dreht man ganz viele Autowerbespots, weil es so groß ist. Aber man kann auch Filme dort drehen. Und die haben den Film dort gedreht. Das heißt, das, was ich für Greenscreen hielt, war in Wirklichkeit quasi The Volume. Aber es war auch nur quasi The Volume. Es ist aber auch deswegen so ein bisschen uncanny, weil der Film ist ja voller Effekte. Also wahrscheinlich gibt es kaum einen Shot ohne CGI. Ich finde, wenn man frameweise Momentaufnahmen nimmt, dann sehen die aus wie im Spiel. Die haben diese Atmosphäre, das ist immer wieder so reingeschnitten wie in einem wilden Musikvideo, wie du gesagt hast. Und da merkst du schon, das ist Silent Hill. Das ist das, wie ich es kenne. Ich finde, ich konnte immer mit dem Finger drauf zeigen, das ist aus dem Spiel, das ist von Christoph Gans, das ist aus dem Spiel, das ist von Christoph Gans. Und ich hatte ja auch sogar Julius von der GameStar neben mir sitzen, Jules. Und der konnte auch mit dem Finger drauf zeigen. Das ist genau die Balustrade, wo man auf Silent Hill drauf gucken kann. Und so, das ist alles genau wie im Spiel. Es war auch so ein bisschen Fanservice der Film dadurch. Weil du halt viele Shots direkt aus den Spielen hast. Und die haben Atmo. Wenn du die isolieren würdest, wäre es cool, aber es ist ja nicht so. Du hast es in diesem wilden Schnittgewitter mit schlechten Schauspielern durch die Gegend rennen anstatt dass du mit ihnen verweilst und diese Atmosphäre aufsaugst und mit ihnen leidest, du kannst eigentlich gar nicht erwarten, dass sie draufgehen, damit du sie los wirst, damit es ein Talking Head weniger gibt.
Ja, also und, weißt du, was ich extrem lustig im Film fand? Und darüber musste ich halt wirklich kichern. Und ich musste über vieles kichern, muss ich trotzdem sagen. Ich habe auch manchmal einfach nur gelacht. Kennst du dieses seltsame Lachen, weil du dich so unwohl fühlst, so, weil du dich so ein bisschen schämst für das, was du da gerade siehst? Und jedes Mal, wenn in Silent Hill ein Charakter vorkam, war das halt wirklich ein NPC und die haben die wirklich gespielt wie NPCs. Also ich habe so ein Beispiel in meinem Video gegeben, dass er da irgendwann einen Typen trifft, der sagt im Grunde genommen, ah, hier in Silent Hill ist es gruselig, ist es hier nicht gefährlich. Und ich habe das Gefühl, wenn der Schauspieler weggegangen wäre und nochmal auf ihn zugegangen wäre, hätte er den gleichen Satz nochmal gesagt. Weißt du? Und ich so, oh, das ist ja, also wenn ihr wirklich wenn der Film ein Metafilm sein soll, okay, wie es ist, ein Videospiel zu spielen auf der PlayStation 1, wo du halt auch so dich so seltsam im Kreis drehst, weil du gerade lernst, mit einem Joystick umzugehen. Ey, vielleicht dann. Auch, mir ist auch aufgefallen, zwischendurch wurde, weil du davor gesagt hast, mit Totalen, es gab eine Totale, aber von oben, so halb Vogelperspektive. Da war selbst der Schauspieler CGI und dabei läuft er nur durch Gegenden. Ja. Und ich so, wieso läuft da kein echter Mensch?
Es gibt einen Moment, da rennt er die Treppe hoch und du merkst, dass er eine grüne Treppe hochgelaufen ist und sie haben es drüber gelegt dann auf eine animierte Treppe und du merkst, dass es uncanny ist. Das ist wie so einem alten Zeichentrickfilm aus den 80ern, dass der Background ist ja gesondert gezeichnet. Und die Bewegungen sind gesondert gezeichnet, die werden dann übereinander gelegt. Und so sieht das dann aus. Es sieht aus wie in einem 80er-Jahre-Comicfilm, dass er da hochrennt. Aber jetzt muss man sagen, okay, das sieht jetzt alles scheiße aus, wir haben das festgehalten, es sieht uncanny aus, es ist wirklich ein Problem. Aber selbst wenn man das eliminiert, selbst wenn man sagt, okay, es ist halt eine Videospielverfilmung, dann sieht die halt aus wie ein Videospiel. Selbst wenn du das alles eliminierst, bleibt ja trotzdem wenig übrig. Und ich finde, das ist im Finger teilweise schwer drauf zu zeigen, warum. Weil wenn man jetzt einen Uwe Boll-Film sieht, ich erinnere mich nur an Alone in the Dark, den habe ich nach 5 Minuten abgebrochen. Auch eine Spieleverfilmung, ähnliches Spiel. Alone in the Dark, auch ähnlich in dieser Resident, also war sogar noch vor Resident Evil, aber Resident Evil, Silent Hill und Alone in the Dark, das waren die Spiele, die man bei der PlayStation als die Horrorspiele bezeichnet hat, die thematisch, also wie die Spielmechanik funktioniert hat, wie die Kamera funktioniert hat, die Technik funktioniert hat, relativ nah beieinander waren. Das waren wie drei Geschwister waren die. Und Alone in the Dark, als Uwe Boll das verfilmt hat, du guckst 2 Minuten davon, du siehst deine wilden Zeitlupen, die wilden Schnitte, du siehst, wie schlecht alles ist. Du merkst einfach nach 2 Minuten, okay, Uwe Boll ist wie ein deutscher Tourist mit einem Camcorder bewaffnet und du guckst gerade sein Urlaubsvideo. Er hat kein Gefühl für Timing, für nichts. Und das ist halt sein Ding und das zieht er durch. Und dafür lieben ihn ja Leute, für diesen Trash-Charakter. Aber er kann es halt nicht. Oder nicht so, wie man es von einem normalen Film erwartet. So, okay. Aber hier ist es anders. Weil hier guckst du auf die Details, denkst, okay, das ist Fanservice. Hier ist Christoph Gans, der sich schon ein paar Gedanken wegen Kamera macht. Zum Beispiel gibt's da gleich am Anfang eine Szene, wo er aus einer Bar rausgeschmissen wird. Gans macht da ganz kurz eine Ego-Perspektive rein und geht ganz kurz die Decke, über die Tür drüber. So, ne? Also die machen da richtig Aufwand. Jeder andere Mensch hätte auch mit wenig Budget vor allem gesagt, nee, das machen wir konventioneller. Warum sollte an der Stelle eine Ego-Perspektive sein, ein Point of View? Warum sollte man in der Kamera an der Stelle von oben wie in Kill Bill über die Wand hinwegfahren? Warum? Aber sie machen's. Also da steckt ja schon so ein gewisser Auteur steckt ja drin. Und da steckt auch viel Hommage drin an die Spiele. Konami hat mitgearbeitet daran. Die haben die Musik teilweise drin. Du merkst aber auch so eine Diskrepanz übrigens. Ne? Du merkst, Klavier, Piano, das ist aus dem Spiel. Und dass ich den Soundtrack auswendig kenne. Und alles andere klingt wie runtergeladen aus so einem Epidemic Sound Store. Also so hast du gekauft eine Lizenz. So klingt es. So, das hat überhaupt nichts mehr. Es passt nicht aufeinander.
Es klingt sogar viel mehr wie Royalty-Free Music. Also so eine, für die du keine Lizenz kaufen musst.
Wenn dann Epic. Epic heißt dann auch der Song einfach.
Ja, genau.
Also das passt alles nicht aufeinander. Die Schauspieler, auch merkwürdige Auswahl bei den Schauspielern. Der Darsteller, dessen Name ich mich auch weigere jetzt zu merken.
Jeremy Irvin.
Ach Jetzt hast du ihn doch gesagt. Aber den habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Du schon, glaube ich. Ah, nee, warte mal. Das war sie. Die Darstellerin hast du in Saw gesehen. Aber
ja, ja, sie war in Jigsaw und hatte da auch eine nicht so geile Rolle. So, sie spielt im 8. Saw-Film so ein Fangirl von Jigsaw. Und das macht sie perfekt. Dass sie einfach mal ein bisschen, ah, guck mal, wie geil, ich habe alle seine Fallen gesammelt. Aber das ist es auch. Ja, hier muss sie, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr Diversität in ihrer schauspielerischen Leistung zeigen, aufgrund des Plots, und das kann sie halt nicht. Er spielt also chronisch scheiße.
Er spielt Discount Taylor Kitsch. Und dabei will man ja nicht mal Prime Taylor Kitsch in der Hauptrolle.
Für mich ist das Discount Jared Leto auch ein bisschen gewesen. So. Da ist, also alles, was ich an Jared Letos Schauspiel, wenn er so drüber ist, nicht mag, bei dem. Und ey.
Dieser apathische meinst du wahrscheinlich, ne? Dieser apathische, ja, ja. Blick ohne Emotion manchmal.
Ja, und er hat immer den gleichen Gesichtsausdruck und immer diesen schiefen Mundwinkel, aus dem noch so ein bisschen Sabber rausguckt. Es ist wirklich nicht auszuhalten. Es ist wirklich absolut nicht auszuhalten. Und weißt du,
er hat diese eine Pose nur die ganze Zeit, weißt du? Yeah, er steht, yeah, und diese die Haarsträhne durchs Gesicht geht. Es sieht, glaube ich, auf einer Spieleverpackung, auf dem Shot sehr gut aus. Dabei sieht aber nicht mal aus wie die Spielefigur, also wie James Sunderland in Silent Hill 2. Er sieht ja nicht mal so aus. Also warum haben die den gecastet? Ja.
Du hast die ganze Zeit das Gefühl, er will sexy traurig aussehen.
Ja, 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 ja.
So,
ja,
ja. So. Ich bin nicht traurig, ich bin sexy traurig, gib mir eine Umarmung. So. Und es ist wirklich grausam. Mhm. Und,
warte, ich kann dir noch was zur Schauspielerin sagen. Kleiner Insider. Also Hannah irgendwas heißt die, ne?
Da muss ich kurz
googeln. Meine liebe Kollegin Nathalie von der GameStar, mit der habe ich mich gerade unterhalten, die schreibt jetzt gerade ihre Kritik, während wir hier diese Aufnahmen machen. Das heißt, ihr könnt es schon lesen auf der GameStar. Sie ist auch großer Silent Hill-Fan. Sie war entsetzt. Sie war natürlich super entsetzt, aber sie war auch entsetzt über das Interview, das sie mit dieser Hannah hatte. Weil sie hat sie so gefragt, ja, wie hast du dich denn vorbereitet? Hast du irgendwie die Spiele gespielt oder was auch immer? Es sind ja auch verschiedene Rollen. Wie hast du das so gemacht? Und ich paraphrasiere jetzt Nathalie. Diese Hannah hätte darauf geantwortet, ja, ist halt ein Job und ja, ich habe jede Rolle halt so gespielt, wie es da steht. Ich paraphrasiere das jetzt. Aber so fühlt sich's auch in
das
dem
war
Film
die
an.
Ja, das ist der Attitüde. Das ist, also da war ja niemand mit Herz dabei. Es sei denn Jeremy Irvin und der kann nicht besser.
Das ist ja auch kein Spoiler zu sagen, dass sie die gleiche, also dass sie mehrere Rollen spielt. Und das ist im Spiel interessant, weil du denkst, du siehst manche Zwischensequenzen, denkst so, das ist doch jetzt dieselbe Frau, oder nicht? Und das geht halt bei Silent Hill, bei einem japanischen Videospiel zu dieser Zeit geht das, weil sie diesen Anime-Look haben. So dieses, es sieht weder komplett westlich noch asiatisch, es hat diesen leicht androgynen Look einfach. So ein japanisches Videospiel aus der Zeit, so wie bei Resident Evil, wenn ihr diese Zwischensequenzen kennt. Ne? Und wenn dann eine Person genau gleich aussieht, dann spielst du, dann tanzt du auch so auf dieser Klinge, soll sie das jetzt sein? Oder soll sie es nicht sein? Wenn du jetzt aber eine westliche Frau in so einem hochauflösenden Film mit schlechten Special Effects da reinpackst, ihr eine andere Perücke aufsetzt und das dann erstmal nicht adressierst, dass sie offensichtlich dieselbe Person ist, mit denselben Muttermalen an allen Stellen, das ist einfach albern. Es wirkt so albern.
Ja, und du weißt halt dann von Sekunde eins, okay, der Typ ist crazy, weil warum erkennst du nicht, dass das die Frau ist, die du suchst, so, also warum redest du mit ihr, als wäre sie eine andere, warum sagst du nicht, ey, warum hast du eine Perücke auf?
Ja, ja, so. Ja.
Also,
aber sie adressieren das ja sogar, ne? Sie adressieren
ja
sogar.
Ja, aber erst sehr spät.
Sehr spät, aber jetzt kommt, du hast gerade was Wichtiges angestoßen. Ich glaube, ein Grundproblem von der Schauspielerei in diesem Film, abgesehen davon, dass jeder schlecht ist in diesem Film. Ich glaube, ich kannte auch fast niemanden, das Mädchen kannte ich. Ich habe aber vergessen, aus welchem Film.
Boah, die haben die auch geschminkt, als wäre sie gerade bei Deko Behrend. Ja. Also, ohne Witz. Da hat ja meine Mama mich zu Kostümfesten besser geschminkt.
Aber die kennst du auch, glaube ich. Das Mädchen, die kennt man. Hab ich sie auf? Warte. Evie Templeton heißt die. Und die kennen wir aus Wednesday. Da spielt sie die Stalker. Ah, nee, du hast die zweite Staffel Wednesday nie gesehen, ne? Da spielt sie die unsichtbare Stalkerin von Wednesday. Daher kannte ich sie. Aber ich habe sie auch da nicht wiedererkannt wegen dieser ganzen Schminke. Sieht alt aus wie Halloween. Und worauf ich hinaus will ist, du hast ja recht, die reagieren komisch. Dafür, dass du immer die gleiche Person siehst, reagieren sie komisch. Und das Ding ist, mir fehlt hier eindeutig die Regieanweisung an die Schauspieler. Entweder du spielst und sprichst und Dialoge sind auch so geschrieben, so, als wenn du alles für echt hältst, als wenn du in eine Stadt kommst, in der offensichtlich ein Ausnahmezustand ist und Menschen sind krank und komische Dämonen rennen rum. Also du spielst diese echte Überraschung überall und müsstest eigentlich an allen zwei Ecken sagen, what the fuck is going on? Oder dir ist klar, dass das hier irgendwie ein surrealer Albtraum ist. Und das ist auch kein Spoiler, weil das ist offensichtlich so eine Art surrealer Albtraum. Aber die Leute müssen ja entweder das eine spielen oder das andere. Aber jeder Charakter von denen switcht immer hin und her. Mal wähnt er sich quasi in der richtigen Welt, so benimmt er sich. Oder mal weiß er, das ist eh alles ein dummer Albtraum. Ich muss das jetzt nicht adressieren, dass die Frau so aussieht wie meine Frau. Und der Film findet keinen Ton dafür. Der macht das willkürlich. Das ist alles willkürlich.
Nee, und ohne zu viel zu spoilern, aber der Film endet auf eine Note, die nochmal eine ganz besondere Folter ist. Weil du kannst jetzt rein theoretisch jemanden in einem Raum einsperren und den auf Endlosschleife hauen. Und es ergibt es rein theoretisch sogar ein bisschen Sinn. Nee. Tut's nicht. Nee,
es gibt keinen Sinn. Ich sag dir warum, okay?
Ja.
Weil der Film, guck mal, das Spiel, klar, es hakt nur Stationen von der Spiele ab und hat ganz viel Fanservice. Aber selbst wenn du das machst, selbst wenn du so ein großes Spiel, das dadurch glänzt, dass du dich durch lange Passagen kämpfst oder bewegst, in denen nichts passiert. Okay, der Film ist wie ein Musikvideo, der hört nicht auf. Okay, blöd für den Film, hat er keine Chance, aber du kannst ja die Motive trotzdem beibehalten. Das tut der Film aber nicht, der dreht die um. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel dafür, ohne dass ich jetzt das Spiel spoiler oder diesen Film spoiler. Stell dir vor, das wäre nicht eine Spieleverfilmung, sondern es wäre ein Remake von Shutter Island.
Ja.
Das, aber jetzt, ne, das ist, stell dir vor, es ist ein Remake von Shutter Island, aber guck, wie sie am Ende alles umgedreht haben und kaputt gemacht haben. Weil die Motive der Figuren, warum sie etwas tun, warum sie vielleicht bestraft gehören, das ist ja die Frage, die im Raum steht, wegen dieses Silent Hill, ist das so eine Art Vorhölle? Gehören diese Figuren bestraft? Was ist das alles hier und warum hat er das verdient? All das spielt in diesem Film, Return to Silent Hill, quasi keine Rolle oder wird ad absurdum geführt. Du verdrehst die ganzen Motive aus dem Spiel, du verdrehst die Motive aus Shutter Island quasi und deswegen ist es auf einmal so doof. Weil es ergibt ja dann gar keinen Sinn mehr für die Figuren, für die Journey, die du gerade machst, für die Ästhetik, für die Bilder, für alles, was du da siehst. Also ich habe mir zum Beispiel erklären, das ist nur ein Beispiel, diese Mannequins, eine der besseren Szenen oder Momente aus dem Film, weil die endlich mal von Pantomimen gespielt worden sind und das nicht CGI war. Also diese Puppen. Aber die anderen. diese Puppen in diesen Krankenschwesterkostümen. Die haben ja alle so Modelmaße. Das liegt daran, weil sie sexualisiert sein müssen, aufgrund der realen Geschichte von James Sunderland. Mit sowas arbeitet der Film nicht. Das ist ihm egal. Der denkt sich so, ja, die sehen doch irgendwie cooler aus als Monster und jetzt geben wir denen eine kleine Szene und sogar noch zu wenig Screentime dafür, dass sie das Beste sind, designtechnisch, also von der Umsetzung her in dem ganzen Film. Aber diese Sexualisierung spielt überhaupt keine Rolle. Und es hat auch nichts mit James zu tun oder seinen Motiven, weil all das spielt auch gar keine Rolle. Eigentlich kriegt er so eine Art Absolution, ohne zu viel zu verraten. Der Film dreht das alles um. Und was mich dann wirklich erschreckend finde, ich würde ja gerne nur Christoph Gans dafür die Schuld geben. Weil er hat auch das Drehbuch geschrieben. Er hat nicht nur Regie geführt, er hat auch das Drehbuch geschrieben. Aber ich habe mir sagen lassen, weil die das im Interview zugeben, Konami, der Publisher des Spiels, der auch hier als Produzent auftritt, hat ihnen gesagt, macht bitte das Ende ein bisschen mehr Happy End. Es muss ein bisschen mehr so ein Happy End-Anklang haben, weil im Spiel war uns das ein bisschen zu düster. Das haben die denen gesagt, das haben die Natalie gesagt. Lest es bei ihr dann nach, bei der GameStar, im Interview, in der Kritik. Aber das wurde gesagt und es wurde dann auch so gemacht. Da ist die Schuld tatsächlich auf sehr vielen Schultern verteilt. Also es ist absurd. This movie needs to be studied. Und das nicht nur wegen diesem angeklebten Bart, der zum eigenen Meme geworden ist, was ich nicht wusste. Ich glaube, bist du es mir geschickt hast.
Ja. Nee, ich habe es in meiner Story geteilt.
Also das ist ja absurd, dieser Bart. Und das Schlimme war, ich hatte noch im Vorfeld, bevor wir uns den Film angesehen haben, ich war auf der Weltpremiere hier in München, nicht Weltpremiere, Deutschlandpremiere, Münchenpremiere, ich habe keine Ahnung, was es war, aber Leonine war da, also das Studio, das ist als Publisher quasi, der es in Deutschland rausbringt. Teile der Crew waren da, weil ja die Effekte hier in Bayern gemacht worden sind. Und es war eine coole Premiere, also einfach nur Atmosphäre, die Menschen, die da waren, das war alles cool. Aber so der Film selber halt natürlich nicht. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich würde ihm gerne, wie soll ich sagen, wohlgesonnener sein, aber das kann ich halt nicht. Und es wurde so eine Anekdote auf der Bühne erzählt, ich finde, die ist auch ein bisschen bezeichnend. Und zwar war Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, war am Set dieses Films, also in der Hyper Bowl, und hat sich das so angeschaut. So wie ich verstanden habe, die Hyper Bowl. Eventuell auch Münchner Abwasserkanäle, weil da haben sie auch gedreht. Wenigstens irgendwas da on location gedreht wurde, dann so eine Abwasserkanalszene, das war in München. So. Vielleicht war er auch dort, weil warum soll Söder nicht am Abwasserkanal sein? So, also er war da am Set und fragt dann so, und das ist so bezeichnend für Markus Söder, er fragt so, was für ein Film ist das überhaupt? Falls ihr euch jemals gefragt habt, ob der gut vorbereitet ist für alles, was er so tut. Aber wenn ich den ganzen Tag in Bierzelten abhängen würde, dann hätte ich vielleicht auch, wüsste ich auch nicht mehr, wo ich bin. Und er hat gefragt, was für ein Film. Und sie sagt, Return to Silent Hill. Silent Hill 2 quasi. Und er so, ha, cool. Silent Hill ist einer meiner Lieblingsfilme.
Hm.
Das erklärt einiges.
Ja, lass uns damit abschließen.
Ja, und das hier wird nicht einer unserer Lieblingsfilme.
Erzähl du mir doch viel lieber, was es mit Dust Bunny auf sich hat.
Dust Bunny, das war cool. Das ist der Film, den ich angeteasert habe mit, das ist einer der besten Filme, die ich dieses Jahr bis jetzt gesehen habe. Ich wage zu behaupten, der wird es nicht mal eine Top 10 schaffen am Ende des Jahres, aber ich habe ihm 3,5 mit Herz gegeben auf Letterboxd, weil ich den sehr mag. Der lief auf dem Fantasy Filmfest in den White Nights. Das ist ja dann nur so ein Wochenende und ich habe mir 2 Filme angeschaut, das war der eine. Dust Bunny, da war ich sehr scharf drauf, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Hast du den Trailer gesehen?
Nee, ich bin komplett blöd. Ich wollte eigentlich in die PV gehen, habe sie dann aber verpasst und hat mich geärgert.
Herrlich abgefahren, der Trailer. Hat so ein bisschen diese guten Good Luck, Have Fun, Don't Die Vibes. Also sehr killbillig, sehr Everything, Everywhere, All at Once. Also weißt gar nicht genau, was der Film von dir will und zeigt dir Mads Mikkelsen in einem Trainingsanzug, der sich durch Leute durchschnetzelt, während ein Kind irgendwelche Monster sieht unterm Bett und ist alles sehr farbenfroh und mystisch und abgefahren und Sigourney Weaver ist auch noch dabei und alles cool.
Ich bin ja Uwe auch dabei, sorry.
alles cool und was mich auch an dem Film gereizt hat, war einfach der Regisseur und Writer des Films, das ist Brian Fuller. Und Brian Fuller, der ist ja underappreciated, was, glaube ich, Serien angeht gerade. Du liebst ihn natürlich besonders wegen Hannibal, ich auch. Die Hannibal-Serie ist großartig. Erklärt, warum Mads Mikkelsen da mitspielt. Brian Fuller hat ja auch andere Serien gemacht, wie Pushing Daisies zum Beispiel, was auch so eine kleine Kultserie ist.
Die ist cool.
Und Pushing Daisies war ja so sein Versuch, dass die fabelhafte Welt der Amelie als Serie rauszubringen. Zumindest was Style und Feeling angeht. Deswegen hat er Pushing Daisies gemacht, weil Fabelhafte Welt der Amelie ist sein absoluter Lieblingsfilm. Das wusste ich nicht, als ich in Dust Bunny rein bin, habe ich ja nachgelesen und habe gedacht, das ergibt so viel Sinn. Weil ich saß im Kino und habe noch zu meinem Nebenmann gemeint, das ist voll wie Fabelhafte Welt der Amelie meets Pan's Labyrinth meets Leon der Profi. Wenn du diese 3 Filme zusammennimmst, was wie eine wilde Mischung klingt, und es ist eine wilde Mischung, dann kommt das aber raus. Fabelhafte Welt der Amelie wegen Bildsprache, sehr wie Jean-Pierre Jeunet, über den wir ja sehr viel in unserem Alien 4 Podcast geredet haben. Das ist einer der Gründe, warum ich Alien 4 so liebe, weil ich so ein Herz dafür habe, weil es halt dieses verspielte französische Komödiantische ist, ein Abenteuerfilm. Aber natürlich kein würdiger Alien-Film, wenn man das sucht, verstehe ich. Mhm. Aber das ist ein Film, der mir Spaß macht. Immer wenn ich einen Alien-Rewatch mache, macht der mir Spaß. Und Jean-Pierre Jeunet-Filme sind so. Also Fabelhafte Welt der Amelie, Delikatessen, das sind solche Filme. Und das ist auch so ein Film. Der könnte auch von dem sein. Wenn das jemand draufgeschrieben hätte, hätte ich sofort geglaubt. Er wirkt auch vom Humor her sehr französisch. Der wirkt gar nicht so amerikanisch. Das ist eine ganz andere Art von wilder Situationskomik, die auch sehr auf Slapstick zum Teil basiert. Und viel mit In-die-Kamera-Acten, zentrische Bilder, fast wie von Wes Anderson. Farbenfroh. Es ist wirklich eine Welt, von der du weißt, die kann so nicht existieren. Das ist wirklich aus einem Bilderbuch. Wo ist das? Ich dachte mittendrin, haben die das in Frankreich gedreht? Aber ich sehe keinen Eiffelturm, weil das ist immer der Standard, den man in Paris sieht. Turns out, es war in Budapest, glaube ich. Ich glaube, die haben in Budapest gedreht. Das erklärt ganz gut, warum das so europäisch aussieht, das alles. So, das ist das eine. Das andere, Pan's Labyrinth, weil es damit spielt, was ist Realität und was nicht.
Wenn das es ist ja wie bei Return to Silent Hill.
Nee, da fragen die sich Leute sich das ja nie. So, das ist ja genau das Gegenteil davon, wenn du es so siehst. Und und hier ist es so, dass folgst hauptsächlich einem kleinen Mädchen, das ganz sicher ist, dass Monster existieren und vor allem das Monster unter ihrem Bett. Und der Film spielt damit, dass du nicht weißt, ob das Realität ist oder nicht, was sie da sieht. So wie ein Pan's Labyrinth. Und es funktioniert erstmal beides. Also ob es Realität ist oder nicht. Und nur eine Fantasie. Also ein Pan's Labyrinth funktioniert ja bis zum Ende. Es kann alles in der Fantasie des Mädchens gewesen sein, der Film funktioniert. Es kann alles echt sein, der Film funktioniert. Dieser Film ist zum gewissen Grad, lässt er das genauso offen, es funktioniert. Und wie es weitergeht, will ich gar nicht sagen. Und der Rest ist Leona Profi. Der Rest ist, du hast einen Auftragskiller, gespielt von Mads Mikkelsen in witzigen Trainingsanzügen. Also wirklich, ich habe ja echt gedacht, so, okay, die müssen von Versace sein, also die Trainingsanzüge, die sind so abgefahren, die sehen so geil aus, ich glaube, ich will auch so sein. So, und er wohnt im Apartment gegenüber von den Mädchen und ihren Eltern. Und du hast die ganze Zeit dieses Nachbarschaftsverhältnis, du hast ein sehr väterliches Verhältnis, also es ist wirklich sehr wie bei Leona Profi, du hast Action-Szenen, die damit spielen, dass du ja nur dieses klaustrophobische Set hast, dieses Setup. Und wie gehe ich damit um? Und auf einmal ist eine Tür eine wertvolle Deckung. Weißt du, was ich meine? So dieses Spiel mit dem Grundriss dieser Wohnung, die du gerade hast. Und was die Leute machen. Und falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, Lava, du kennst auch Boden ist Lava, das Spiel, das alle Kinder spielen.
Mhm.
Falls ihr das schon mal immer als Film sehen wolltet, schaut diesen Film. Dust Bunny, und ich wusste nicht, was ein Dust Bunny ist. Weißt du, was ein Dust Bunny ist? Sagt man das so oder sagen die das nur in dem Film so? Das sind, wenn sich diese Staubknäuel unterm Bett sammeln, dann sagen sie dazu Dust Bunny und es sieht dann aus wie so ein kleiner hoppelnder Hase. Und damit spielt der Film so ein bisschen, deswegen heißt er Dust Bunny. All das zusammengenommen ergibt einen sehr witzigen und kreativen Film. Der war für Fantasy-Filmfest perfekt. Also ich hatte schräg hinter mir einen Typen, der hatte die Zeit seines Lebens, der fand jeden Gag geil, der hat so laut gelacht, dass das Kino mit ihm gelacht hat, nicht über ihm. Das hat wirklich die Stimmung nochmal aufgehellt und es gab auch generell sehr pointierte Gags, super Crowdpleaser. Ich klinge jetzt vielleicht sogar euphorischer, als ich ihn empfand. Also Julius saß neben mir und der hat so eine halbe Stunde gebraucht, um reinzukommen. Da wusste nämlich auch nichts. Der ist komplett blind reingegangen. Und er hat gebraucht, um diese fabelhafte Welt dieses Mädchens zu akzeptieren. Zu verstehen, was der Film wirklich von mir will und wie er erzählt ist. Aber dann war er auch drin. Und ich war da ein bisschen früher drin und ich liebe das an dem Film. Ist ein schöner Film. Brian Fuller von der Leine gelassen. Und das finde ich toll. Und deswegen würde ich ihn tatsächlich empfehlen. Ich würde ihn dir empfehlen, ganz sicher.
Ja, ich bin auch interessiert. Ich bin wirklich interessiert. Sah wirklich spannend aus, was du so erzählst auch. Aber My Daughter is a Zombie, davon habe ich extrem Gutes gehört.
Den finde ich auch gut. Ich finde, der hat schon ein Problem. Also Dust Bunny ist besser. Das ist ein sehr herzlicher Film. Ich habe gehört, Sebastian habe eine Träne vergossen, hat er gemeint. Der hat ja alle Filme gesehen, ne? Der ist als Kritiker, als Juror, glaube ich, auf dem Fantasy Film Fest. Sebastian von Filmbastion. Ehemals Filmstarts, der hat bei dem Film Tränen vergossen, das habe ich sehr gut verstanden. Das ist ein Film, der kann sehr tränenrührig sein. Ich würde My Daughter's a Zombie vorwerfen, dass er genau diese zwei Hälften hat. Er hat zwei Hälften als Film. Die eine Hälfte ist typisch koreanisch-komödiantisch. All das, was man erwartet von einem Film, der heißt My Daughter is a Zombie. Und ich muss die Handlung nicht erklären. Das ist die Handlung. In einem Korea, das eine Zombie-Epidemie überlebt hat, ist der letzte Zombie in diesem Land, ist die Tochter von diesem Mann. Und er struggelt halt, ob er jetzt ihr Leben verlängern soll, in der Hoffnung, dass sie zurückkommt, oder ob er sie töten soll. Ob sie jetzt ein willenloser Zombie ist, oder ob er sie erlösen muss, oder ob er ihr der Vater sein kann, den sie verdient. Insofern ist sogar der Titel ein bisschen doppeldeutig, weil das Daughter impliziert ja dieses Vater-Tochter-Verhältnis. Und ob er der richtige Vater ist, ist die fast größere Frage als, ist sie ein Zombie oder nicht? Und das ist eine coole Dynamik.
Klingt für mich ein wenig, erinnert mich das an den Schwarzenegger-Film Maggie.
Ja, absolut. Aber natürlich als Comedy. Okay. Was ich auch cool finde daran, auch nicht zu albern. Also es ist nicht so, dass es irgendwann diesen... Doch, hier und da gibt es ein paar Stellen, wo es ein bisschen diese Illusion bricht, ob das jetzt eine echte Welt ist oder nicht. Weil es dann ins das Anime-hafte rüberschwappt. Und ich weiß, ein koreanischer Film, das sollte man nicht sagen. Aber es ist wirklich animehaft. Ein paar Stellen war es ein bisschen wie Kung Fu Hustle. Das ist so arg übertrieben. Weil die haben eine Oma, die wirkt wie die Vermieterin in Kung Fu Hustle, wenn du dich erinnerst. Mit den Lockenwicklern. Und die jederzeit bereit ist, alle zu verprügeln. So ist die Oma, die hat immer so einen Rückenkratzer dabei, damit konnte ich sehr relaten, weil ich habe fast genau denselben Rückenkratzer zu Hause. So wie so eine Holzbrechstange sieht das aus. Und damit haut sie auch gerne mal zu, wenn der Zombie nachher schnappt. Das ist sehr lustig, aber vor allem ist der Film in der ersten Hälfte lustig. Die zweite Hälfte ist mir zu rührselig und dafür auch zu lang. Ich finde, der Film könnte viel knapper sein und würde das Rührselige im letzten Akt, im letzten Drittel und nicht über eine ganze Filmhälfte ziehen. Dadurch, er macht auch noch Subplots auf, die nicht nötig gewesen wären, und dadurch verheddert er sich so ein bisschen für mich. Nichtsdestotrotz ist es ein guter Film. Gut gefilmt, gut gespielt, eine tolle Atmosphäre, und er kann dich richtig catchen, wenn du dafür empfänglich bist. Und witzig, weil koreanische Comedies sind oft sehr witzig, und das ist er auf jeden Fall. Aber jetzt nicht auf so einem Shaun of the Dead Level. Und deswegen, My Daughter's a Zombie, klare Empfehlung, aber nicht uneingeschränkte Empfehlung. Eve und ich beschweren uns ja immer wieder über die böse Kommerzialisierung unserer Lieblingsfranchises. Aber wenn ihr das selbst wirklich besser machen wollt, dann ist vielleicht unser heutiger Partner genau der richtige Partner für euch. Achtung, Werbung, denn dieser Podcast wird euch präsentiert von Shopify. Ihr seid selbst junge und dynamische Unternehmer wie Eve. Ihr sucht einen Partner an eurer Seite, der euch den Rücken frei hält und euch auf eurem Weg zum Erfolg unterstützt, also wie Eve für mich oder ich vielleicht auch für ihn. Dann ist Shopify vielleicht die Commerce-Plattform, die ihr sucht. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen bereits auf Shopify. Darunter nicht nur innovative, moderne Startups, sondern auch ganz traditionelle Familienbetriebe. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einer umfassenden E-Commerce-Plattform bis hin zu einem persönlichen POS-System. Also ein System für Point of Sale. Ich habe das extra nachgeschaut. Und das alles auch für Social Media. Auf Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business unkompliziert und rechtskonform ausbauen und verwalten, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl innovativer Funktionen und zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen, und das an einem einzigen vertrauten Ort. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level. Jetzt auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und damit Werbung Ende.
Was ich definitiv nicht empfehlen kann, ist Primate. Ein Film, von dem ich von ein paar Leuten gehört habe, ja, der macht schon irgendwie Spaß. Ja, damit ich die Spaßbremse. So, Primate ist ein Slasher-Killer, Low-Budget-Film über einen Schimpansen, so ein Haustier einer Familie in Australien, und der kriegt die Tollwut. Und das heißt,
warte, ist es wirklich Tollwut? Ich habe den Trailer nur gesehen.
Es wirkt ist ja Tollwut. Auch, es ist Tollwut. Auch
übernatürlich sein.
Nein, es ist Tollwut.
Ist das ein Spoiler jetzt, oder ist der Film da auch eindeutig?
Eindeutig, okay. Eindeutig. Oh, okay. Es ist in den also bevor irgendwas im Film überhaupt passiert,
ja.
Ist da eine Texttafel, die dir Tollwut erklärt.
Nein! Hast du den Trailer gesehen? Der ist ja wirklich so, als würde, so wie bei Evil Dead, aus der Ich-Perspektive eines Geistes, die Kamera fährt so in den Käfig rein. Nein!
Ja, da ist ein Mungo reingeklettert, hat den Affen gebissen. Und
das ist die Ich-Perspektive von einem Affen gewesen?
Nein, vom Mungo.
Aber was ist ein Mungo?
Das ist wie so eine Art Frettchenwesen.
Ah.
Also, und das hat ihn, warte, ich suche mal ein Bild. Und das hat ihn gebissen.
Mhm.
Und ja, ist wie so ein Frettchenwesen, kannst du auch googeln. Der Affe rastet halt aus, und parallel hast du halt so lauter Mädels. die halt so Girls' Night haben und das Haus für sich. Mhm. Und der Schimpanse macht den Spaß halt nicht mit. So. Und an sich, wenn der Film ein gewisses Trash-Bewusstsein hätte, könnte der ganz cool sein, weil du hast den Opening Kill des Films, mhm, und der Opening Kill ist super. Mhm. Okay. Da dachte ich mir auch, wow. Also, das war wirklich hart brutal, aber auch hart unterhaltsam. Und ich so, okay, das ist ein Genrefilm, mal gucken. Also, klar, wird es keine Awards gewinnen, aber es kann ja so sein Kult-Following kriegen. Dann geht der Film los und erstens, er denkt, ich interessiere mich für diese Figuren, was ich nicht tue. So. Also, weil es ist halt wirklich, du bist ja meine Schwester, aber warst lange nicht mehr da. Ich weiß, ich war zu lange weg und habe mich nicht um euch gekümmert. Das tut mir, also es wird halt wirklich alles erklärt, mhm, ja. Mhm. Also Schwestern erklären sich, dass sie die Schwestern voneinander sind. Dann warte ich, irgendwann war ich auch wirklich auf dem Punkt, komm schon Affe, töte jemanden. So, komm Affe, mach was. Und der Affe, das will ich dem Film irgendwie anrechnen, ist ein Animatronic und ein Typ im Anzug.
Ich wollte gerade sagen, es ist hauptsächlich ein Typ im Anzug, oder? Aber das sieht man schon.
Aber ein animatronischer Kopf.
Ja. Ah, okay.
Und ich habe halt immer mehr davor Respekt, wenn es Animatronic ist, als wenn es CGI ist. Aha. Aber der hat halt einen Gesichtsausdruck und es sieht halt irgendwann hart scheiße aus, wenn er immer nur so den Kopf hin und her bewegt und einfach die Fresse auf hat, ja. Aha. Und so nach dem ersten oder zweiten Kill schon fällt der Gruppe ein Weg ein, dem Affen zu entkommen. Und zwar, der Affe hat Angst vor Wasser, also verstecken die sich im Pool. Und dann ist wirklich 30 Minuten lang, die sind in einem Pool und der Affe steht da und wartet ja zuzuschlagen. Und es fällt dem Film auch irgendwann auf, so, oh, das ist ja langweilig. Wir brauchen irgendwelche Charaktere, die der Affe ja töten kann. Und das finden die so auf die, die finden einen Weg, das auf die dümmste Art und Weise zu machen. Und das ist halt auch das Ding. Auf der einen Seite soll das Tollwut sein. Ja, das ist witzig, dass du gefragt hast, weil du dachtest, das geht in an.
Er ist auch viel zu schlau dafür, dass er wild gerade ist.
Das ist das Ding. Die gehen mit diesem Begriff Tollwut so schwammig um, weil manchmal ist es einfach ein wilder Affe, der auf dich halt springt und dich beißt, ja. Und manchmal spielt er Ghostface. So. Und du hast das Gefühl, er ist ein mega intelligenter Psychokiller, ja, der es richtig genießt, so Mindgames mit dir zu spielen, ja, bevor er dich tötet. Und das ist Tollwut, weil das macht es mit dir anscheinend.
Im Trailer siehst du ja die Stelle mit dem Auto und dass er das mit der Fernbedienung öffnet, das Auto. Das ist eindeutig Ghostface.
Das ist 1:1 Ghostface. Der Film hat richtig viele Szenen geklaut. Ja. Und ich meine geklaut aus zig unterschiedlichen Horrorfilmen. Die Ghostface-Auto-Szene. Es gibt eine Szene, wo man sich in einem weißen Kleiderschrank versteckt, den man einschlagen kann und dann den Affen mit was Scharfem piekt. 1:1 das Ende von Halloween. Mhm. So. Also es ist jedes Mal, es gibt nicht eine originelle Idee. Und ich glaube, selbst das im Wasser zu warten, dass da ein Tier ist, ist es nicht, gibt es nicht so einen Film mit einem Hai oder so?
Also
Shallows oder so?
Ja, das ist ja auch ähnlich. Nur saß man auch auf so eine auf so einen Felsen und das ist ja dasselbe Prinzip. Du bist halt vom Wasser umgeben. Und das ist deine Schutzzone, deine ganz kleine Schutzzone. Und selbst das imitiert das. Da hast du absolut recht. Daran hat es mich auch erinnert. Ja. Sie haben sogar, aber die witzige Begründung war, und habe ich nie drüber nachgedacht, sie sagen nicht, ich glaube, also im Trailer zumindest, nicht, dass es um Angst vor Wasser geht, sondern er kann nicht schwimmen. Affen können nicht schwimmen, also gehen wir dahin. Was total logischer Gedanke ist. Da habe ich gedacht, ey, das ist ja, vielleicht lerne ich hier sogar noch was, dachte ich nach dem Trailer. Aber andererseits denke ich mir so, wenn Affen Tollwut kriegen, würden die sich so benehmen? Weil Menschen, wenn Menschen Tollwut kriegen, das ist ja natürlich auch schlimm, aber nicht auf diese Art funktioniert das ja.
Ja, also es ist einfach ein blöder Film. Ich kann es ja sagen. Und es ist halt auch ein Film, der eigentlich unter 90 Minuten geht, aber sich so krass zieht und so dröge ist. Und ich finde, es ist das eine, was solche Filme nicht dürfen. Die dürfen nicht dröge sein. Dreht dann richtig auf, gibt mir eine miese Slasher-Nummer und so weiter, habt Spaß mit der Nummer. Aber der Film zieht sich irgendwie wie Kaugummi Und abgesehen von dem ziemlich coolen ersten Kill, sind auch die anderen Kills nicht mehr so geil. Also für mich keine Empfehlung.
Es macht auch keinen Sinn, dass er sadistisch ist, fällt mir gerade ein. Er ist ja auch teilweise sadistisch, ne? Er beißt Finger ab oder bricht sie oder sowas.
Es gibt eine Szene, wo er dem Typen Kiefer rausreißt. Mhm. So. Also, ja.
Ja. Ich meine, was ich dem Film lassen muss, ist eigentlich, wenn überhaupt, dann ist er ein Plädoyer dafür, dass man keine Affen zu Hause halten sollte, weil das gibt's ja und das soll man nicht. Das ist, gibt's verschiedene Argumente dafür. Ich bin zum Beispiel ein Befürworter davon, es gibt ja so eine Bewegung, die sagt, dass Menschenaffen Menschenrechte kriegen sollten, weil das Lebewesen sind, die wissen, dass sie eingesperrt sind. Wenn du im Zoo oder im Tierpark Menschenaffen zusiehst, die schämen sich ja auch teilweise, die drehen sich weg, die schämen sich, weil sie begafft werden. Und sie wissen, dass sie eingesperrt sind. Und es gibt viele für und wider für Zoos und für Tierparks. Aber ich bin absolut dafür, dass Menschenaffen nicht eingesperrt gehören von Menschen.
Ja.
Das, wenn überhaupt, hat der Film das auch als Plädoyer, dass es, weil es geht ja auch darum, dass der Affe schon immer bei denen lebt, dass der wie ein Bruder ist.
Ja, so. Genau, das ist ein Haustier.
Und das finde ich, allein das finde ich schon nicht mehr in Ordnung. Wir leben nicht mehr in Zeiten, wo du eine Serie machst wie unser Charlie, wenn du dich noch daran erinnerst.
Mhm.
Und selbst bei Friends, der kleine Affe, der soll ja auch ganz schlimm gewesen sein. Der hat ja alle gebissen und gekratzt und so weiter. Weil das einfach nicht eine gute Umgebung für Affen ist.
Ja.
Naja, geil. Anderes Thema. Denk mal darüber nach. Worüber man auch nachdenken kann, ist jetzt Send Help. Das ist der letzte Film, über den wir heute reden. Ich kann schon mal sagen, es ist einer der besseren Filme, über die wir heute reden, aber es ist trotzdem nicht das, was wir uns ganz erhofft haben, glaube ich, oder?
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Ich hatte Spaß mit dem Film.
Mhm, ja.
Mit einem Aber.
Ja.
Also, Sam Raimi ist zurück. Man merkt, er hat das Drehbuch nicht geschrieben. Mhm. Das merkt man, weil das Drehbuch ist eher so das, wo es ein bisschen holprig ist.
Es gibt sogar Stellen, wo man merkt, da hat aber Sam Raimi kurz interveniert. Okay, da gibt's eine Albtraumsequenz, aber dann mache ich das wie Evil Dead. Dann mache ich das so, wie ich's mache.
Es gibt eine Szene, die ist Evil Dead. Es gibt eine Szene, die ist Drag Me to Hell.
Ja, ja.
Hast du den Bruce Campbell Cameo hast du gesehen, oder?
Nee, in dem Film gibt es einen Bruce Campbell Cameo. Lass mich raten. Nee, warte, der Pilot ist es nicht. Nee, dann weiß ich es nicht.
In jedem Sam Raimi-Film gibt es einen Bruce Campbell Cameo, nur manchmal cleverer versteckt als in anderen.
Kannst du verraten, oder ist es ein Spoiler?
Ja, kann ich sagen. Also, und zwar, es geht ja um einen jungen Typen, der eine Firma geerbt hat von seinem Vater und es abgesehen hat auf so eine sozial relativ inkompetente, aber arbeitsmäßig sehr fähige Mitarbeiterin, gespielt von Rachel McAdams, ne? Ja. Und in seinem Büro ist ein Porträt von seinem Vater, das ist Bruce Campbell.
Das habe ich nicht gesehen. Also ja, irgendwie bin ich ja geistig ausgeschickt.
Das ist so ein richtiges Bruce Campbell, komplett mit so, also mega lustig. Das ganze Kino hat gelacht, als das Bild gezeigt wurde. Nee,
ich habe das nicht gesehen. Ich habe mich da gerade in mein Notizbuch geschrieben. Ich habe sogar vor mir, ich habe mir relativ viel aufgeschrieben, aber ich habe vergessen, das in mein Dokument einzutragen, merke ich gerade.
Und Raimis Auto hat auch wieder ein Cameo. Sein Auto spielt in allen Filmen mit. Sein Auto spielt in allen Filmen.
Ah, warte, das ist ihr Auto am Anfang?
Ja, als sie in der Tiefgarage ist.
Ja. Ich habe mir noch gedacht, so, warum hat sie so eine alte Schrottkarre? Yeah. Du sagst, natürlich, weil es wieder Sam Raimis Auto ist mit dem Cabin.
Das ist das Auto, mit dem sie in die Cabin gefahren sind in Evil Dead. Ja. Das ist auch der Wagen, der Onkel Ben gehört. Mhm. Und es ist war auch zu sehen in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Da wird's kaputt gemacht, da fliegst du irgendwie durch die Gegend oder sowas.
Es wird nicht kaputt gemacht, aber zig Autos schweben doch in dieser einen Ding. So, da ist eine Einstellung, wo du das Auto siehst.
Ja, ja.
So. Naja, auf jeden Fall Linda Little, um sie dreht sich. Und sie wird gespielt von Rachel McAdams. Und es gibt ja sehr viele Parallelen zu Lost tatsächlich. Ja. Und zwar, stell dir vor, John Locke und Randy, sein Arschloch-Boss in diesem Cubicle, die stürzen auf der Insel ab.
Ja.
Ja. Das heißt, für Locke ist es nicht nur, oh, diese Insel hat mich gefunden und hier bin ich zu Hause, weil ich bin ja auch so ein Survivalist, was sie auch ist. Sondern es ist auch, okay, wer ist jetzt hier der Boss, okay? Du hast hier in der Natur, hast du gar nichts mehr zu melden. Und es ist eine hammergeile Prämisse, muss ich erstmal sagen. Ja. Die Prämisse an sich ist geil. Rachel McAdams ist großartig. Sie ist so fucking gut. Und die machen was, was Hollywood voll häufig nicht kann. Weil Rachel McAdams, sind wir mal ehrlich, die ist in Wirklichkeit wunderschön. Mhm. Das ist eine wunderschöne Modelfrau. Ja, und häufig ist es so, wie machen wir eine schöne Frau unattraktiv? Wir geben ihr einen Ponytail und eine Brille. Ah, wie hässlich ist sie, ja? Aber die geben sich hier richtig Mühe, sie auch von der Körperhaltung, von den Klamotten, von der Idee, dass sie Thunfisch an der Lippe hat und da auch voll reingezoomt wird und das eklig ist.
Darf ich ja da schon mal widersprechen? Ich finde, das ist wie... Weißt du, alle Büroszenen in dem Film, die noch ihr Leben zeigen und das Verhältnis zu ihrem Chef. All diese Büroszenen sind die ersten 20 Minuten dieses 2-Stunden-Films. Ich glaube, es ist knapp über 2 Stunden, oder? Irgendwie sowas.
Yeah.
Diese ersten 20 Minuten fühlen sich an wie die Szenen im Daily Bugle bei Spider-Man.
Ja, ja, voll.
Voll, voll. Was aber Spider-Man natürlich mega geil ist, weil du hast so wenig Zeit dort, dass du das komplett überzeichnest und alle Dynamiken klärst, wie jede Figur zu jedem steht. Wenn du aber 20 Minuten im Daily Bugle verbringst, dann ist dir das irgendwann zu drüber. Dann ist das viel zu viel Karikatur. Dann ist es sogar über The Office. Also The Office wirkt authentischer als das, was du da siehst. Weil auch jede Figur sich benimmt, als wäre sie im Spider-Man-Film. Also du merkst, Sam Raimi, let's loose. Oder ist halt von alleine gelassen und so inszeniert das auch. Und ich finde dann selbst eine Rachel McAdams, die ich wirklich stark finde in dem Film, ist dann auch ein bisschen drüber, was das Kostümdesign und so angeht. Du sagst, sie kriegt keinen Ponytail und nicht einfach nur eine Brille, oder?
Doch, Ponytail kriegt sie und Brille, aber okay. Sie kriegt noch so viel mehr.
Aber sie geben ihr auch noch fettige Haare, die Klamotten, die übertreiben so richtig, während alle anderen Hosenträger, perfekt gebügeltes Hemd, perfekte Zähne, perfekte Haare. Sie sehen alle aus wie Comicfiguren und es ist ein bisschen zu viel dafür, dass der Film sich an vielen Stellen viel zu ernst nimmt. Also gerne da ein bisschen runterschrauben.
Ich habe eigentlich nur ein Problem mit dem Film.
Okay.
Also abgesehen vom CGI.
Ich habe zwei große Probleme. Okay, das ist eins.
Also das CGI ist halt wirklich schlecht.
Ja.
Wirklich schlecht. Ja, es gibt eine Szene mit einem Schwein, die ist wirklich unfassbar schlecht. Ja. Aber mein Hauptproblem ist ein bisschen das Pacing. Was ich damit meine ist, in normaler Sam Raimi-Fashion, wenn du so ein Szenario hast, und es ist ja ein Eskalationsszenario, ja. Ne? Ja. Und normalerweise, jetzt wenn du so einen Evil Dead-Film zum Beispiel guckst, oder Drag Me to Hell, da wird was losgetreten und der ganze Film ist eine Eskalationsspirale, es wird schlimmer und du kannst eigentlich gar nicht durchatmen. Weil du kriegst diese ruhigen Momente nicht. Und ich finde, der Film zeigt immer eine Eskalation, und dann komplett Flatline. Mhm. Und das ist mir zu viel Flatline, um dann die nächste Eskalation zu haben. Und dann wieder Flatline. Mhm. Und dann die nächste. All diese Eskalationsspitzen machen so viel Spaß. Aber das zwischendurch, das ist mir ein bisschen zu viel und ein bisschen zu dröge. Da denke ich mir mal so ein bisschen, komm, mach mal jetzt ein bisschen knackiger. Und es liegt halt auch an der Runtime des Films. Der Film muss keine 2 Stunden sein. Der Film muss wirklich keine 2 Stunden sein.
Der hat schon das Gefühl, so, ich will ja diese Lost-Atmosphäre, das heißt, ich muss auch Zeit auf dieser Insel verbringen, was ja stimmt. Aber genau wie du sagst, diese Spannungsspitzen an dieses Dröge. Ich habe ein ähnliches Problem, aber ich würde es nicht damit bezeichnen oder darauf münzen. Das Ding ist, das verrät auch der Trailer, da verrate ich euch jetzt nicht so viel. Das ist da eigentlich so eine Misery-Dynamik, die der Film aufmacht. Das heißt, sie ist auch obsessiv ihrem Chef gegenüber und irgendwann verdreht sich natürlich die Position von, wer ist hier eigentlich der Boss und was tut man dem anderen an? Weil die tun sich ja die ganze Zeit gegenseitig Sachen an, wie im Rosenkrieg.
Mhm.
So. Ganz schnell macht der Film klar, und was macht der Trailer auch schon klar, dass die Sympathien, die du zu ihr hast, und sie wird ja aufgebaut, wie der Held, der nur von der Spinne gebissen werden muss, damit die Welt endlich besser wird für ihn. Es ist relativ schnell klar, dass du ihr nicht uneingeschränkt Sympathie zugestehen kannst. Das geht nicht mehr. Und es geht ab einem sehr schnellen Punkt, sehr früh, geht es gar nicht mehr. Umgekehrt ist er aber auch ein absolutes Arschloch. Und der Film geht hier immer wieder den Weg zu sagen, aber hab doch mal ein bisschen Empathie für den armen Jungen. Hab doch mal ein bisschen Empathie für diesen armen, jungen CEO, der das alles geerbt hat und so nicht wollte. Ja, natürlich, er hat ja auch Szenen, die funktionieren ja nur, wenn der Film glaubt, jetzt überredet er dich auch. Also er manipuliert sie ja auch. Und diese Szenen funktionieren ja besser, wenn der Film glaubt, dass du von dieser Manipulation, dass du dich auch einlullen lässt. Mhm. Aber das tust du nie. Weil, aus zwei Gründen. Das eine ist, der Film, und das stört mich massiv an dem Film, beide Figuren sind unsympathisch. Ich kann für keine dieser beiden Figuren ruhen. Für ihn halt weniger als für sie. Aber das macht es ja nicht besser. Der Film wäre viel geschickter darin, diese Sympathien erst ganz am Ende umzudrehen. Macht er aber nicht. Sondern macht schon, ich habe auf die Uhr geschaut, deswegen habe ich immer eine Uhr im Kino an. Ich habe auf die Uhr geschaut, nach 45 Minuten von zwei Stunden, nach 45 Minuten macht er klar, okay, ab hier und nicht weiter hast du für keine der beiden Figuren Sympathie. Du weißt, was ich meine, welche Szene, als sie etwas entdeckt. So. Ab da ist klar, okay, jetzt sind beide langsam beyond redemption. Und dann hast du aber noch 75 Minuten Film. Habe ich richtig gerechnet? Ja. 75 Minuten Film. Das heißt, für den Rest des Films hast du gar keine Identifikationsfigur mehr.
Und aber das fand ich cool.
Nicht gut.
Das fand ich eigentlich cool. Ich mag's, auch mal Filme zu verbringen mit wirklich unsympathischen Arschlöchern, die sich so one-upen. Das fand ich cool. Aber da hätte ich mir halt ein bisschen mehr Konsequenz gewünscht.
Lass es mich anders ausdrücken, damit wir nicht auf Sympathie rumhacken. Es geht darum, dass du auch für jemanden rootest. Und ich roote für niemanden von den beiden. Du kannst auch für unsympathische Figuren, die Arschlöcher sind, rooten. Du kannst auch in Wolf of Wall Street für Leonardo DiCaprio rooten. So. Du musst ihn nicht sympathisch finden. Weißt du, was ich meine? Und ich roote aber nicht für die beiden. Immer mal wieder von Rachel McAdams, weil sie eine Naturgewalt ist. Weil sie so voll aufgeht in der Rolle. Und auch wenn sie so komische Momente hat, wie dieses Duschen unter dem Wasserfall, der ist ja auch schon sehr sexualisiert ist, aber auch zeigt, wie deranged sie eigentlich ist, finde ich das faszinierend, mit welcher Energie und Inbrunst sie das spielt. Ich möchte für sie rooten, aber der Film lässt mich nicht für sie rooten. Und das finde ich schade. Und dazu kommt, dass er, dessen Namen mir entfallen ist, den kennt man aus Maze Runner, den Schauspieler, oder aus dieses Love and Monsters, oder wie das heißt. Ich habe aber beides nie gesehen. Ich habe den Typ noch nie in irgendeinem anderen Film gesehen, aber den kennt man, wenn man diese Filme kennt. Ich finde, er schafft es überhaupt nicht, dass ich auch nur ein bisschen für ihn roote, obwohl der Film denkt, ich sollte gerade ein bisschen für ihn rooten.
Dylan O'Brien
ist für mich eine komplette Fehlbesetzung. Und da ich ja weiß, dass Rachel McAdams die einzige Wunschbesetzung oder die Wunschbesetzung von Sam Raimi war, der hat darauf bestanden, dass sie diese Hauptrolle spielt, weil er mit ihr in Doctor Strange 2 so liebend gerne gearbeitet hat, habe ich so ein bisschen das Bauchgefühl, dass das Studio gesagt hat, ja gut, aber da muss der Typ, das muss er dann sein. Egal was du hast dein Veto gerade verspielt, du kriegst jetzt deine Rachel McAdams, aber dafür kriegen wir den Schönling da, weil, keine Ahnung, Maze Runner irgendwelche Fans haben könnte. So, ich glaube nicht, dass Sam Raimi den besetzt hat, weil er ihn für perfekt hält. Glaube ich wirklich nicht. Ja. Kann mir keiner erzählen.
Ja, ich fand auch, also jemand in der anderen, also
Dave Franco. Ich sag dir jetzt schon sofort einen, der es jetzt spielen könnte.
Dave Franco, Oscar Isaac,
ja klar, natürlich. Ich dachte jetzt eher an so gleich, auch so ähnlich alte wie er, wobei Dave Franco ja auch schon älter ist, ja auch Quatsch. Aber der Dave Franco, an dem man denkt, so, und da gibt's viele, du hättest tausend andere besetzen können, dann hätte der Film besser funktioniert, aber haben sie nicht gemacht. Und das ist halt tatsächlich, finde ich, ein Riesenproblem und daran scheitert er dann so ein bisschen für mich, weil diese Figuren mich komplett verloren haben nach 45 Minuten. Und ich habe dann aber noch 75 Minuten mit denen. Und ich wünschte, weißt du, und das dadurch, dass du nicht für sie rooten kannst, macht es den einen Twist, den dieser Film hat, auch kaputt. Weil der Twist ist ja kein Twist. Mm. Weil du weißt es doch schon. Wo ist dann der Twist? Aber der Film tut so, als wäre es ein Twist. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ihr habt bei der Überarbeitung des Drehbuchs, nach der hundertsten Überarbeitung, nicht gemerkt, dass ihr den einen Twist, den ihr habt, vorwegnehmt und damit kein Twist da ist. Aber ihr tut so, als hättet ihr einen Twist. Aber ihr habt keinen Twist. Ist euch das nicht aufgefallen? Oder das ist doch bescheuert.
Ich mag aber das ganze Ende des Films. Also die Aussage. Die letzten zwei, drei Minuten, ich herrlich unterhaltsam.
Ja, das hat auch wieder diese Drag Me to Hell Vibes. Jetzt enden wir mal auf einer anderen High Note, als ihr denkt.
Ja.
Das ist cool.
Du hast Drag Me to Hell gesehen?
Ja, natürlich. Ich mag den Film sehr.
Der ist so toll.
Ich mag den sehr und ich finde, das ist halt der deutlich bessere Film. Also Drag Me to Hell ist Ich meine, er hat ja Drag Me to Hell Vibes, hat er ja, dieser Film.
Hat er,
also,
hat er.
Hat auch ikonische Momente, finde ich. Also Drag Me to Hell, ikonisch. Aber auch so, okay, das habe ich schon in Drag Me to Hell gesehen. Ich habe die Kotzerei schon gesehen, das ist gerade nichts Neues.
Yeah, yeah. Er holt halt ein paar bekannte Tricks aus der Kiste raus.
Ja,
so.
Ja.
Aber ich war durchaus unterhalten. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Top-10-Film des Jahres, um Gottes Willen, aber ich fand ihn durchaus unterhaltsam und ich empfehle ihn ohne Ende. Also wenn ihr jetzt gerade nach einem Film sucht, wo ihr ins Kino geht und eine gute Zeit habt, ich glaube schon, das ist ein Crowdpleaser,
ja.
Mit hier und da ein paar kleinen Mängeln, aber ich hatte echt viel Spaß, hatte wesentlich mehr Spaß, als ich dachte, dass ich haben werde, weil es ein Januar-Release ist. Aber ich habe gehofft und am Ende des Tages bin ich zufrieden.
Ja, ich glaube, das liegt auch daran, ich habe den jetzt in der Presseaufführung gesehen. Ich wünschte, ich hätte den bei dem Preview-Screening von uns, von Filmstarts und Moviepilot in Berlin gesehen. Mit dem richtigen Publikum, mit den richtigen Leuten, mit dem vollen Saal. Ich wünschte, das ist ja eigentlich so ein Fantasy-Filmfest-Film.
Ja.
Also der wäre perfekt fürs Fantasy-Filmfest gewesen. Wir hatten heute schon zwei Fantasy-Filmfest-Filme. Das hier wäre der perfekte dritte gewesen, weil mit der richtigen Crowd macht das richtig viel Spaß. Weil die feiern ja diese Sam Raimi-Momente. Genau wie du sagst,
da kommt das Foto rein,
alle klatschen. So. Und das wünsche ich mir, und das habe ich in der PV gar nicht gemerkt, da habe ich wahrscheinlich gerade mein Notizbuch geschaut, habe das nicht gemerkt, dass gerade für eine Millisekunde ein witziger Cameo war, den nur die wir Freaks vom Fantasy Filmfest erkennen und eben nicht alle Kollegen oder zumindest das nicht honorieren, sagen wir es so rum. Natürlich erkennen die den auch, aber sie honorieren das nicht. Und Sam Raimi verdient es, honoriert zu werden. Also der Film, eine halbe Stunde kürzer, wissend, was dein Twist ist und ihn auch so behandeln wie ein Twist und den männlichen Part komplett umbesetzen, dann ist das ein richtig guter Film.
Ja, yeah. So ist er halt nur gut.
Ja. Was auch schon was ist.
Ja, erst recht, wenn wir unser Line-Up von heute uns angucken, was wir da teilweise drin haben.
Ja, gut, wir hatten jetzt 5 Filme, 2 Stinker, 2 Superfilme und einer, der eher auf der guten Seite ist. Eigentlich war es okay.
Aber einer, der so ein Stinker ist, dass er ja wirklich alles
runter. Ja, okay, also, der zieht halt viel runter. Es ist ja leider nicht wie bei einem Cats-Level, dass es ja dann morbid unterhaltsam ist. Dass man da sitzt und denkt, oh cool, wie scheiße das ist.
Bei Cats habe ich gesagt, gebt euch den.
Ja.
So. Bei Silent Hill sage ich, macht einen Bogen drum. Wirklich.
Ich sag dir, was mein perfekter Vergleich für den Film ist. Weil ich sag ja, this movie needs to be studied. Der Vergleich für mich wäre Der dunkle Turm mit Idris Elba.
Der ist auch so scheiße.
Weil Der dunkle Turm ja trotzdem hochwertig produziert war. Und ich saß ja da und hab gedacht so, oh, als jemand, der nicht Der dunkle Turm gelesen hat, oder wie hier, als jemand, der nicht Silent Hill wirklich gespielt hat, sehe ich, dass du siehst dem Film an, dass die Vorlage genial ist. Du siehst es dem Film an. Aber du kannst mit dem Finger ganz schwer drauf zeigen, warum alles beschissen ist. Und Der dunkle Turm hat ja wenigstens Idris Elba. Der ist halt, der ist die Coolness
der
in Person.
Immer gut.
Fertig. Ich weiß doch, wie es damals ja noch Diskussionen gab. Oh mein Gott, ein Schwarzer spielt Roland, nur weil er als der dunkle Reiter oder so beschrieben wird. Muss das denn sein? Blablabla. Da gab es immer diese Kackdiskussion, ob der fehlbesetzt ist oder nicht. Leute, bei Der dunkle Turm war Idris Elba gewiss das niedrigste Problem von allem.
Weder er noch Matthew McConaughey waren das Problem. Also das Problem war nicht der Cast.
Ja, eben.
So.
Und die zwei haben ja so ein natürliches Charisma, dass du sogar kaum matchen kannst. Die haben das getragen und trotzdem war Der dunkle Turm ein beschissener Film.
Ich fand es sogar mal geil, Matthew McConaughey in so einer Over-the-Top-Bad-Guy-Rolle zu sehen, was man nicht häufig sieht. Nur war der Film drumherum so scheiße. So, aber lassen wir's. Dann sind wir durch mit heute.
Ja, wir sind durch. Wir fühlen uns auch durch. Ich habe dir am Anfang der Aufnahme, also bevor wir aufgenommen haben, habe ich gesagt, okay, du musst jetzt bis zum Ende dieser Aufnahme ein Schlusswort vorbereitet haben. Nur ganz kurz noch, nächste Woche reden wir aber mit Sebastian, den wir heute schon erwähnt haben, von Film Bastion, nämlich über Fallout, die 2. Staffel. Ich weiß, du hast noch nicht angefangen. Ich habe schon angefangen, also nachzuholen, weil ich bin super hinten dran. Aber ich wollte es auch bingen. Ich habe gedacht, so, ich warte jetzt ein paar Wochen. Mich kann eh kaum jemand spoilern bei Fallout. Fuck it. Und ich habe jetzt angefangen und ich bin schon wieder voll drin. Ich finde die Serie so cool, so geil produziert.
Sebastian lobt es auch. Er sagt, Season 2 hat mega viel Fun damit.
Also nur, dass ihr auch Vorbereitungszeit habt. Ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit, um den nächsten Podcast reinzuhören.
Na, er ist ja schon up to date. Er macht ja wöchentlich Videos dazu.
Ihr also. Alle, ihr Zuhörer. So, damit ihr wisst, worum es nächste Woche geht. Nächste Woche geht es um Fallout. That being said, jetzt sagst du was.
Tschüssi.
Was?
Das nehmen wir diesmal.